Guten Morgen. Ich bin die Regina Rauch und ich darf euch heute mit hineinnehmen in das Geschehnis des ersten Pfingstfestes. Alles war verändert. Die Jünger waren so eng mit Jesus unterwegs. Sie haben so viel erlebt. Er hat Kranke geheilt. Lahme sind wieder gegangen, Blinde konnten sehen, Dämonen sind ausgefahren. Er hat Barmherzigkeit und Gnade gezeigt zu Sündern, Zachäus, die Ehebrecherin. Sie waren so eng mit ihm zusammen. Und was hat er ihnen alles erzählt vom Reich der Himmel, vom Reich Gottes? Er hat auch den Pharisäern Parole geboten. Und jetzt saßen sie da und Jesus war nicht mehr bei ihnen. Sie haben irgendwo den roten Faden verloren. Ja, es gab sie, die Begegnungen mit Jesus. Petrus und Johannes am Grab, die Frauen, die dort waren in der Frühe. Maria, die meint, sie sieht den Gärtner. Und trifft Jesus und er tröstet sie. Die Begegnung auf dem Weg nach Emmaus. Die Begegnung mit Thomas, dem Zweifler, dem er seine Male gezeigt hat und er konnte glauben. Manches schloss sich auf, aber vieles blieb für sie unerklärbar. Ich kann mir denken, dass es sich anfühlte, als wäre ihnen der Boden unter den Füßen weggezogen. Dann kam die Begegnung am See Tiberias, wo Jesus sie mit einem Frühstück empfangen hat. Sie gingen wieder fischen, übten das aus, was sie vorher taten und was sie verstanden haben. Er hat ein sehr enges Gespräch mit Petrus, wo er ihn wieder einsetzt und wiederherstellt. Sie sollten in Jerusalem bleiben und auf die Verheißung des Vaters, die Ausrüstung mit dem Heiligen Geist warten. Das zog sich jetzt schon 40 Tage hin. 40, eine Zahl in der Bibel, die wir öfter finden, und so mit dem Gedanken der Zubereitung verknüpfen können. Mose war 40 Jahre in der Wüste, bis er seinen Dienst begann. Er verbrachte 40 Tage auf dem Berg, als er die Gebote empfangen hat. Das Volk Israel wanderte 40 Jahre in der Wüste umher, bis sie ins verheißene Land konnten. 40 Tage regnete es bei der Sintflut und 40 Tage war Jesus in der Wüste, wie er versucht wurde, bevor er seinen öffentlichen Dienst antritt. Und nach diesen 40 Tagen des Wartens kam das letzte Treffen mit Jesus am Ölberg, wo er sie beauftragte, in alle Welt hinauszugehen und die Botschaft von ihm, dem Gekreuzigten, den Menschen zu bringen und sie zu Jüngern zu machen, sie zu taufen. Und er wurde aufgenommen in den Himmel. Sie kehrten nach Jerusalem zurück in die Stadt mit großer Freude und verharrten im Gebet. So lesen wir es in der Apostelgeschichte. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an die Enden der Erde. In dieser Zeit des Wartens studierten die Jünger die Schrift, Es waren nicht nur die 11 übrig gebliebenen Jünger, sondern es waren auch die Frauen dabei und viele andere, die Jesus nachgefolgt sind. In der Apostelgeschichte lesen wir von 120 Menschen. Sie waren auch nicht untätig. Sie haben diesen freien Platz wieder ersetzt im Jüngerkreis. Matthias kam dazu. Und dann 10 Tage später kam Pfingsten. Pentekoste im Griechischen, was so viel bedeutet wie der 50. Tag. Das war die griechische Bezeichnung für das alte jüdische Wochenfest zum Abschluss der 7-wöchigen Haupterntezeit nach dem Passa. Im Alten Testament wurde da am Ende der Ernte ein Opfer gebracht. Es gehörte zu den 3 großen jüdischen Festen. Passa, zur Erinnerung an den Auszug aus Ägypten aus der Sklaverei, und das Passalamm, das geschlachtet wurde. Das Laubhüttenfest, das Erntedankfest, Erinnerung an die Wüstenwanderung. Und Pfingsten war das große Fest am Ende der 7-wöchigen Ernte. Es besaß damals auch einen gewissen politischen Charakter. Es kam mehrfach zu Volkszusammenrottungen und Demonstrationen gegen die römische Besatzungsmacht. So waren die Jünger zusammen und die, die gefolgt sind, auch Maria, die Mutter Jesu, an diesem 50. Tag nach der Auferstehung. Und es kam auf einmal ein mächtiger Sturmwind, ein Brausen vom Himmel. Sie wurden alle erfasst. Menschen, die drumherum waren, liefen dazu. Und auf einmal sah man wie Feuerflammen über ihren Häuptern. Der Heilige Geist kam auf sie. Und die Jünger begannen, in fremden Sprachen zu reden, die sie nie gelernt hatten. Und die Menschen waren verwundert und mehr sind dazugekommen. Und sie sagten, sind das nicht alles Menschen aus Galiläa? Wie kann es sein, dass wir sie alle in unseren Sprachen hören? Man geht davon aus, dass es Menschen aus anderen Nationen waren, die sich dem Judentum dazugekommen sind. Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkündigen. Durch den Geist Gottes werden Sprachbarrieren überwunden. Alle hören in ihrer Muttersprache, wie sie es am besten verstehen, die großen Taten Gottes. Andere dachten, die sind von Sinnen, die sind betrunken und das schon am frühen Morgen. Dieser Sturmwind, dieses Feuer finden wir bereits im Alten Testament als Begleitung bei Erscheinungen Gottes. Der Sturm verdeutlicht entfesselnde, in Bewegung bringende Lebendigkeit, Menschen in Bewegung bringen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab, steht in Apostelgeschichte 2, Vers 4. Der Heilige Geist kam auf sie alle, auf Männer und auf Frauen. Zuvor im Alten Bund kannte man es nur, dass vereinzelt der Geist Gottes auf einzelne Menschen kam, sie ausrüstete für gewisse Aufgaben. Aber jetzt im neuen Bund sind wir alle, die zu Jesus gehören, der Tempel des Heiligen Geistes. Gottes Geist will in uns wohnen, uns ganz erfüllen, präsent sein, da sein und uns befähigen, uns in Bewegung bringen und zu Zeugen zu machen. Der Heilige Geist entfacht einen Sturm der Begeisterung und lässt uns Feuer und Flamme sein für Gott und für sein Reich. So lesen wir in 2. Korinther 3, die Verse 4 bis 9. Ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unseren Dienst geschrieben, nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir tüchtig sind von uns selber, uns etwas zuzurechnen als von uns selber, sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Wenn aber der Dienst, der den Tod bringt und der mit Buchstaben in Stein gehauen war, Herrlichkeit hatte, sodass die Israeliten das Angesicht des Mose nicht ansehen konnten wegen der Herrlichkeit auf seinem Angesicht, die doch aufhörte, wie sollte nicht der Dienst, der den Geist gibt, viel mehr Herrlichkeit haben? Denn wenn der Dienst, der zur Verdammnis führt, Herrlichkeit hatte, wie viel mehr hat der Dienst, der zur Gerechtigkeit führt, überschwängliche Herrlichkeit? Wir alle sind den Brief Christi geschrieben an die Menschen um uns herum, durch den Heiligen Geist in unseren Herzen. Im Alten Bund war es das Gesetz und die Gesetzeserfüllung und Opfer, die uns in die Gegend oder die Menschen in die Nähe Gottes brachte und Versöhnung brachte. Im Neuen Bund aber leben wir aus Gnade. Gnade allein, keine Werke, kein Gesetz bringen uns Gerechtigkeit. Jesus, das unschuldige Passahlamm, starb am Kreuz für uns und hat ein für alle Mal das Opfer gebracht. Und durch den Glauben an ihn sind wir gerecht. Und bei dieser aufgeregten Menge in Jerusalem, als sie rätselten, was passiert, stand Petrus auf und mit ihm die 11 und erklärte, was soeben geschieht. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint. Ist es doch erst die 3. Stunde des Tages? Sondern das ist's, was durch den Propheten Joel geschrieben steht. Und es soll geschehen, in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen. Und eure Jünglinge sollen Geschichte sehen. Und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen. Und sie sollen weissagen. Und Petrus sprach von den Propheten bis zu Jesus, legte ihnen die Schrift aus und er predigte mit Vollmacht und mit Feuer. Und das Volk, das zuhörte, war ergriffen und tief berührt, sodass sie fragten, was sollen wir nun tun? Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Und das taten viele dieser anwesenden Menschen. Sie wurden gepackt vom Geist Gottes. Sie ließen sich taufen und wurden zur Gemeinde hinzugetan. 3000 Menschen an der Zahl. Und sie blieben beieinander im Wort und in der Lehre. Und Gott tat täglich hinzu. Wenn Gottes Geist Menschen entzündet, wird Veränderung geschehen. Petrus und Johannes gingen kurz darauf in den Tempel, um zu beten. Es war nachmittags. Und wie immer saß dort an der schönen Pforte dieser Lahme und er bettelte um Almosen, um seine Familie mit zu unterstützen, damit er versorgt wird. Und er hoffte auch, dass diese beiden ihm etwas geben. Und schaut sie an. Petrus sagt, sieh mich an. Er wollte Augenkontakt mit diesem Mann, der bettelt. Und er sagt zu ihm, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh. Und er fasste ihn bei der Hand und der Lahme stand auf. Er konnte es nicht fassen, was geschehen ist, war übervoll von Freude, ging mit ihnen in den Tempel und sagte jedem, was passiert war. Die Menschen kannten ihn. Er war bekannt dort an der schönen Pforte. Gott bezeugte sich in Zeichen und in Wundern. Die Botschaft breitete sich zuerst in Jerusalem aus. Aber es ging nicht lange und es gab Widerstand. Viele waren auch sehr kritisch gegenüber dem, was da geschieht mit diesen Jüngern, mit diesen Jesus-Nachfolgern und was sie da alles erzählen. Der erste Mann starb, weil er verfolgt wurde. Stephanus wurde gesteinigt. Und das trieb die Jünger und die Nachfolger Jesu, die von dieser neuen Bewegung erfasst wurden, weiter in andere Gegenden. Sie kamen nach Judäa und Samaria, aber sie konnten nicht ruhig sein von dem, was sie erlebt haben, und erzählten die Botschaft von Jesus, dem Gekreuzigten, den Menschen um sie herum. Sogar der Mann aus dem fernen Äthiopien wird erfasst von dieser Botschaft. Und dann die erste Schar von Heiden, Cornelius und die Seinen. Und über Zypern kommt das Evangelium bis nach Antiochia. Und später, als der eifrige Saulus die umwerfende Begegnung mit Jesus hatte, den er verfolgte, geht die Geschichte des Evangeliums weiter nach Kleinasien und bis nach Rom. Und bis heute sind wir an diesem Auftrag, in die Welt hinauszugehen, das Evangelium zu verkündigen und Menschen in Jüngerschaft zu Jesus zu rufen und diese Botschaft in die Welt hinauszutragen. Dazu brauchen wir diesen Sturmwind des Geistes Gottes, das Feuer des Heiligen Geistes, das in uns brennt, uns befeuert und befähigt, diesen Auftrag zu erfüllen. Und wie wichtig das ist, kann ich aus eigener Erfahrung bezeugen. Wir waren als Familie 17 Jahre auf den Philippinen in der Mission und haben unter Straßenkindern gearbeitet, in Slums und im Gefängnis. Wir haben gesehen und erlebt, wie Menschen erfasst wurden von diesem Evangelium, frei wurden und ein neues Leben beginnen konnten. Ich erinnere mich noch gut, als unser Team von Mitarbeitern mit Harald im Gefängnis war. Es sind viele hartgesottene Burschen im Gefängnis zum Glauben gekommen. Ein Mann, der lebenslänglich dort war. Und er war so voller Freude, als er sein Leben bei Jesus festgemacht hatte, dass er sagte, äußerlich bin ich hinter Gittern und eingesperrt, aber innerlich bin ich frei, wie ich noch nie frei war. Er wurde begnadigt, kam früher aus dem Gefängnis und Harald hat ihn eines Tages wieder getroffen an einer Pastorenkonferenz und er sagte, dass er Pastor einer kleinen Landgemeinde war. Halleluja, was dieses Feuer des Heiligen Geistes in einem Menschen tun kann. Wir haben Straßenkinder gesehen, die bei uns dann im Heim waren. Und da, wo die Liebe Jesu in ihr Herz kam und sie davon erfasst wurde, konnten sie auch vieles von ihrer schmerzhaften Vergangenheit zurücklassen, es bei Jesus lassen, Heilung empfangen. Kinder konnten wieder lernen, frei zu spielen, zu träumen. Gott hat ihnen eine Zukunft und Hoffnung gegeben. Und das hat uns immer wieder begeistert, das zu erleben. Wenn der Heilige Geist Menschen berührt, dass Veränderung geschieht, dass Neues geschieht, dass Ausrichtung geschieht. Und dieser Geist Gottes, der möchte in uns wohnen, will in uns Raum gewinnen. Er ist ein Gentleman und er wird nicht eindringen. Er wird nur den Raum einnehmen, den wir ihm zur Verfügung geben. Und mit ihm kommt er und mit seine Gaben. Und wie oft brauchen wir das? Es gibt ja nicht nur schöne Momente im Leben. Es gibt auch Herausforderungen, wo wir Ermutigung brauchen, wo wir Weisheit brauchen. Wir hätten diesen Dienst auf den Philippinen aus eigener Kraft nie tun können, hätte der Heilige Geist uns nicht immer wieder befeuert und uns gezeigt, wo es lang geht. Und so brauchten wir auch für viele Entscheidungen immer wieder den Geist Gottes, der uns Weisheit gibt. Prophetische Eindrücke waren da, Schriftworte, selber Eindrücke in unserem Herzen, dass wir wussten, welche Schritte als nächstes dran waren. Ganz eindrücklich war es für uns, unsere Anfänge mit Straßenkindern und einem Heim waren außerhalb der Stadt auf einer kleinen Farm. Ganz einfach, ganz simpel. Der Besitzer, der uns dieses Land zur Verfügung stellte, wollte es entwickeln und wir mussten nach einer Bleibe schauen für unsere Jungs. Und wir haben gebetet und gesucht, wo findet man einen Platz für ehemalige Straßenkinder? Spätestens, wenn Menschen merken, dass es um Straßenkinder geht, ist das Haus nicht mehr zur Verfügung. Und so haben wir gebetet. Und ich wurde beim Gebet erinnert an ein Grundstück und an ein Haus, das uns vor einigen Jahren angeboten wurde. Und ich sagte zu Harald, geh mal hin und frag, ob dieses Haus noch zur Verfügung ist. Er musste lachen und sagte, wenn dieses Haus noch zu kaufen ist, dann ist irgendwas faul, sonst wäre es schon längst weg. Dennoch, wir waren gedrängt, dieser Spur nachzugehen. Und Harald fragte nach, das Haus war noch zu haben und zum selben Preis. Wir sagten es unserem Vorstand. Sie schauten in die Papiere und gingen zu ihren Notaren und dann sagten sie, entweder ist das Haus umsonst oder das Land. Es war für uns aufbewahrt. Und so haben wir erlebt immer wieder, dass Gott uns Dinge ins Herz gibt oder Eindrücke von außen kamen oder Zeitpunkte bestätigt wurden, wo wir wussten, jetzt geht's weiter. Das ist der Geist Gottes, der uns bewegt, der uns leitet und der uns führt. Aber auch ich für mich ganz innen, ganz tief drin, brauche immer wieder diesen Geist Gottes in mir. Aus mir heraus als Mensch ist vieles nicht möglich. Wie kann ich Menschen lieben, die mir Böses wollen, die mich verletzen? Wie kann ich geduldig sein, wenn es mir schon unter den Nägeln brennt? Ganz viele dieser Charaktereigenschaften können nur in mir entwickelt werden, wenn der Geist Gottes Wohnung in mir nimmt. Und da muss ich immer wieder zurückgehen und sagen, Gott, ich brauche dich. Heiliger Geist, übernimm du da. Menschlich kann ich nicht. Galater 5, Vers 22. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Das haben wir nicht aus uns, aber der Geist Gottes kann es uns immer wieder geben. Und in 1. Timotheus 1, Vers 7 lesen wir: Denn der Geist, den Gott uns gegeben hat, macht uns nicht zaghaft, sondern er erfüllt uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit aus der Hoffnung für alle. Ich möchte langsam zu Ende kommen und euch noch eine kleine Geschichte bringen. Im England des 19. Jahrhunderts verdiente ein Junge namens Robbie seinen Lebensunterhalt auf der Straße, indem er Nadeln, Kämme und andere Kleinigkeiten verkaufte. "Kauft Kämme und Nadeln", rief er im Wartebereich eines Bahnhofs. Aber seine Stimme war schwach, denn er war müde und hungrig. Kaum einer nahm Notiz von ihm. Endlich trat eine Dame zu ihm und sagte: "Ich nehme ein Set Nadeln, damit ich diesen Riss in meinem Kleid feststecken kann, bis ich nach Hause komme." Dann wandte sie sich an ihren Bruder: "Harry, bezahlst du bitte?" Der Mann gab Robbie das Geld, aber der Junge protestierte: "Nein, Madame, das ist zu viel. Ich habe heute Morgen von ihren Nadeln schon 2 an meine kleine Schwester abgegeben, die ihr Puppenkleid reparieren wollte." Mit diesen Worten gab der Junge 2 von den 10 Cent wieder zurück, die er bekommen hatte. "Du bist aber ehrlich", witzelte der Mann. "Wie willst denn du überleben, wenn du nicht ab und zu ein wenig schummelst?" "Entschieden", erwiderte Robbie, "lieber würde ich gar nicht leben, als durch Betrug zu leben." "Wer hat dir das beigebracht?", fragte der Mann. "Meine Mutter, Sir, bevor sie starb und in den Himmel ging. Und ich bin sicher, sie würde mich lieber sterben sehen, als einen unehrlichen Jungen haben." "Du hast recht, mein Junge", gab der Mann nachdenklich zu. Denn er war selbst ein Kaufmann, hatte gerade Geldsorgen und plante, sich durch einen Betrug zu helfen. Doch die schlichte Ehrlichkeit Robbys beeindruckte ihn so sehr, dass er seinen Plan aufgab und durch Gottes Hilfe ehrlich aus seiner Not herauskam. Auch für Robby lohnte sich seine Ehrlichkeit, denn der Kaufmann stellte ihn ein und übertrug ihm viel Verantwortung, weil er sich ja auf Robby verlassen konnte. Wir brauchen diesen Geist Gottes in unserem Leben, dass wir ein Brief Christi sein können für die Menschen um uns herum, unsere Familien, unsere Verwandtschaft, unsere Nachbarn, am Arbeitsplatz, wo immer wir sind. Und genauso brauchen wir diesen Sturmwind und dieses Feuer des Geistes, dass wir befähigt sind, bis an die letzten Winkel dieser Erde hinauszugehen, um dieses Evangelium von Jesus Christus und diese befreiende und rettende Botschaft jedem zu erzählen. Dazu segne uns Gott. Amen.